Herzlich willkommen zum Mobile Talk Podcast und heute mit mir Jan Gionro von Zimperium.
Hallo Jan. Ja, hi Daniel, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
Dass du dabei bist. Ja, es ist ja schon eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, dass du heute hier sein kannst. Also wir sind jetzt mal in einer anderen Location.
Genau.
Wir sind heute im Office und du warst die Tage jetzt in Dallas, richtig?
Genau, richtig. Ich komme gerade aus Dallas zurück. Wir hatten unser SKO und unser Sales Kickoff. Das heißt, wir haben Revue passieren lassen, was letztes Jahr so gelaufen ist, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was wir dieses Jahr verbessern wollen und natürlich auch, wie der Markt gerade dasteht. Also wir schauen uns an, die allgemeine, wir sagen dazu Security Readiness, ne, des Marktes. Das heißt, was versteht der Kunde grundsätzlich von Security? Da gibt es ganz viele verschiedene Abstufungen. Ne? Security ist halt nicht einfach nur der eine Knopf, den ich drücke, ne, oder die eine App, die ich installiere, sondern da gehört schon eine richtige Strategie dazu und das braucht eine gewisse Aufklärungsarbeit beim Kunden. Ne? Und dann kannst du das leider nicht für oder das eine Konzept für alle Kunden anwenden, sondern das musst du wirklich für jeden Kunden neu bewerten. Und da gehört halt dazu, dass der Kunde eigenes Verständnis mitbringt. Ne? Und das bewerten wir dann an als sogenannte Security Readiness. Ne? Wie viel oder wie lange müssen wir mit dem Kunden über grundlegende Sachen sprechen, bevor wir dann wirklich an die individuellen Konfigurationen, an die Maßschneider-Einheiten sozusagen beim Kunden rangehen. Genau. Und dann schauen wir uns an, wie ist der Markt aufgestellt? Ne? Also was macht der Wettbewerb so? Was geben neue Technologien her? Und natürlich in unserem Kontext, im Cyber-Security-Kontext natürlich ganz klar, was machen die Angreifer? Mhm. Ne? Was macht die rote Seite sozusagen, ne? Red Side?
Genau. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also von daher ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir das heute hier auf jeden Fall durchführen konnten.
Ja, vielen Dank für dich.
Oder können, besser gesagt. Ja. Ich habe eine ganz gemeine Frage zu Beginn, lieber Jan, bevor wir in die Vorstellungsrunde gehen.
Okay.
Und zwar, ich konnte mich nämlich darauf vorbereiten, du nämlich nicht. Deswegen eine ganz unvorbereitete Frage an dich. Weißt du, wie lange wir uns schon kennen?
Oh, puh.
Gemein, gell?
Das ist, Zeit fliegt, ne? Gerade gerade in so einem Schnellwegen-Business. Ich hätte jetzt gesagt, lass mich ganz kurz überlegen, es ist 24, so seit 5 Jahren ungefähr, seit kurz vor der Pandemie.
Viel länger.
Viel länger?
Viel länger. Das allererste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, da warst du bei Soti.
Ja.
Und es war vor exakt 10 Jahren, also fast sogar
Wahnsinn,
auf den Monat genau.
Wahnsinn, 10 Jahre ist es her.
Und zwar, ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, weil ich dich völlig fehl eingeschätzt habe.
Ja.
Das war ganz witzig.
Boah, ist der nervig, ne?
Nein, überhaupt nicht. Und zwar, ich glaube, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, es war eine Telekom-Veranstaltung und ich war zu dem Zeitpunkt bei Mobile Iron.
Ja.
Das war 2014 und du warst bei Soti und wir hatten unseren Stand, so wie ihr auch, aber wir waren ständig irgendwie in Kundengesprächen und irgendwann kamst du dazu mit deinen Kollegen und hast mir richtig gute Fragen gestellt. Und ich habe mir gedacht, so, vor allem 2014, das war ja so der Beginn von den MDMs.
Genau, richtig.
Also da war ja vorher alles nur BlackBerry-Server und das hat der Markt so gut, schon gut verstanden.
Ja,
aber bei den MDMs, und da kamst du dann mit deinen Fragen und ich habe mir echt gedacht, so, wow, endlich mal einer, der sich auskennt. Ja? Also und du bist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, bis ich dann später irgendwann auf deinem Namensschild gesehen habe, oh, das ist ja gar kein Endkunde. Das ist ja Mitbewerb.
Stimmt, ja.
Genau. Und so war das dann. Und seither haben sich unsere Wege immer mal wieder gekreuzt.
Genau, ja, Enterprise Mobility ist ein kleiner, ist eine kleine Nische, ne?
Genau. Aber eine sehr schöne auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Um dich jetzt nochmal kurz vorzustellen. Du bist bei Zimperium.
Genau.
Was macht Zimperium, wer ist Zimperium und was ist deine Rolle bei Zimperium?
Genau, Zimperium hat einen wunderschönen Claim, unser Sprichwort sozusagen, unser Motto ist We Secure Mobile. Mhm. Und das bringt es so perfekt auf den Punkt, weil wir sind hauptsächlich bekannt für eine sogenannte MTD-Lösung, also eine Mobile Threat Detection-Lösung. Das ist letztendlich eine App, die man sich auf das Telefon installiert und die App analysiert dann Verhaltensmuster vom Gerät, um dann Bedrohungen zu erkennen. Das ist keine Antivirenlösung im klassischen Sinne, dass wir eine Liste an bekannten Viren oder Exploits vorhalten und dann schauen, ob einer von diesen Exploits auf deinem Gerät zu finden ist. Also wie früher beim PC, vielleicht kennt das der ein oder andere noch, man hatte früher so ein Antivirenprogramm auf dem Computer installiert und das musste dann immer alle paar Wochen mal oder einmal die Woche ein Update installieren und dann hat das nachts immer versucht, einen Scan durchzuführen. Ne? Und wenn der Computer da nicht an war, dann wurde der Scan irgendwie am nächsten Morgen durchgeführt und dann hat der PC dafür eine Viertelstunde gerödelt und du konntest nichts machen, weil die Antivirenlösung sich die Liste anschaut und dann wirklich deine ganze Dateistruktur durchsucht, finde ich eine von diesen bekannten Exploits oder Viren auf deinem Gerät. Und unsere Lösung oder die MTD-Lösung analysiert Verhaltensmuster. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Telefon, dein Handy auf einem ungesicherten WLAN-Hotspot einloggst, ne, und dann schlägt unsere Lösung Alarm und sagt, ungesichertes WLAN. Wenn das WLAN jetzt auch noch kompromittiert ist, also meinetwegen einen Man-in-the-Middle-Attack durchläuft, ne, oder ein Rogue-Access-Point letztendlich dahinter steckt, dann erkennen wir das auch und geben das auch dem Endnutzer weiter. Wenn dann auch über dieses Netzwerk nochmal eine Malware rübergeschoben wird, ne, dann melden wir Malware und so weiter. Das heißt, unsere Lösung ist mehrstufig aufgebaut, sodass wir an jedem Schritt, den der Angreifer durchläuft, das nennt man auch eine Killchain, Alarm schlagen. Ja, das ist das Produkt, wofür wir hauptsächlich bekannt sind. Aber uns liegt Mobile als ganzheitliches Konzept am Herzen. Das heißt, uns geht es da um den mobilen Mitarbeiter. Und der mobile Mitarbeiter funktioniert nicht ohne Apps. Das hatten wir damals gesehen, leider bei Windows Mobile. Wunderschöne Geräte, aber letztendlich ist es gescheitert daran, dass sie keine Apps hatten. Genau. Das heißt, ohne mobile Apps funktioniert das Ganze nicht. Und was wir im Markt merken ist, dass bei der Entwicklung von mobilen Apps ganz oft sogenannte Open Source Libraries oder Third-Party SDKs benutzt werden. Das heißt, Entwicklerteams sind heutzutage so überladen mit Anforderungen oder Entwicklungsaufgaben, dass sie sich das Leben natürlich ein bisschen einfacher machen. Also sie finden nicht das Rad jedes Mal neu, sondern benutzen sozusagen kleine Bausteine, also Codeblöcke, die sie bei GitHub zum Beispiel finden, ne, oder bei Herstellern zum Beispiel. Es gibt Hersteller, die liefern fertige SDKs. Ne, da muss ich nicht eigenständig meinetwegen eine Authentifizierungsmethode entwickeln oder so. Ne. Das ist dann ein SDK, was ich dann einbaue. Das Problem dabei ist, dass ich als Entwickler natürlich nie zu 100% garantieren kann, dass jede einzelne Zeile Code von diesem SDK auch wirklich vertrauenswürdig ist. Ne. Also ich gehe da schon ein Stück, in Vertrauen zu dem Hersteller. Und das ist natürlich problematisch aus der Security-Sicht. Unser Ansatz ist jetzt, dass wir Developern die Möglichkeit geben, zum einen Code zu analysieren. Das ist eine Scanning-Plattform, die im Prinzip auf der Binary-Ebene Applikationen analysiert, um dem Entwickler zu sagen, hör zu, hier gibt es eine Schwachstelle oder hier ist ein Security-Best Practice nicht eingehalten worden. Und dann bieten wir natürlich weitere Baukästen an oder Werkzeugkästen, mit denen der Entwickler zum Beispiel Code Obfuscation betreiben kann, also den Code wirklich härten kann, sodass ein Reverse Engineering der App zum Beispiel erschwert wird. Oder wir haben die Möglichkeit, Verschlüsselungsmethoden, also wirklich Encryption-Algorithmen wiederum zu verschlüsseln. Wir haben eine eigene Verschlüsselungsmethode, die sozusagen den Schlüssel, der in der App benutzt wird, nochmal verschlüsselt, damit das ganze Brute-Forcen zum Beispiel nochmal schwerer wird, ne? Beziehungsweise dass wirklich Geheimnisse oder sensitive Daten noch schwerer zugänglich sind. Und zu guter Letzt haben wir dann die Möglichkeit, den Entwicklern unser eigenes SDK mitzugeben, also die Erkennungslösung, sodass zum Beispiel eine Banking-App sich in Zukunft selber verteidigen kann, ne? Das heißt, wenn du deine Online-Banking-App auf dem Gerät hast, dann erkennt die App in Zukunft, dass oder wenn du zum Beispiel einen Keylogger bei dir auf dem Gerät hast, ne, oder wenn irgendeine Malware ein Screen-Overlay bei dir hat. Das heißt, wenn ein Screen-Overlay funktioniert im Prinzip so, dass dir die Malware über das Overlay ein Bild anzeigt, was aussieht wie deine Online-Banking-App und da trägst du deine Benutzernamen und Passwortkennung ein und das Screen-Overlay liest deine Zugangsdaten mit, aber du gibst die Daten sozusagen nicht in die original Online-Banking-App ein, sondern dem Angreifer. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich und die Banken haben natürlich ein gewisses Interesse daran, dass die Kunden auch sicher sind. Deswegen haben viele Banken unser SDK in die eigene Online-Banking-App implementiert. Mhm. Aber das SDK kommt im Prinzip jedem Kunden zugute oder jedem Entwickler, der seine Anwender irgendwie vor Angriffen schützen möchte. Mhm. Ne? Das macht im Prinzip Zimperium im kurzen Abriss. Genau, und ich bin bei Zimperium Sales Engineer für den Raum Zentraleuropa. Das ist hauptsächlich die Dachregion und Polen zählt für uns als Zentraleuropa und so ein bisschen drumherum. Ne? Also der Schwerpunkt ist natürlich ganz klar die Dachregion.
Sehr schön,
genau.
Sehr schön. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Mhm. Und was wir auch jetzt vorhin beim Mittagessen dann auch quasi besprochen haben, weil jetzt fragen sich, oder es fragen ja auch mich in meiner Tätigkeit bei Samsung ja auch sehr viele Menschen, ja, warum brauche ich denn noch ein Zimperium, wenn ich denn schon die sichersten Endgeräte von Samsung im Einsatz habe?
Genau.
Ja. Und da hast du ja so schön gesagt, ja, es geht nicht nur um die Endgeräte.
Es sind ja richtig,
sehr viele Faktoren, die quasi ausschlaggebend sind.
Genau, absolut. Also im Sicherheits- oder gerade im mobilen Kontext unterscheiden wir zwischen vier hauptsächlichen Angriffsvektoren. Das ist zum einen das Gerät, das Netzwerk, Applikation und der Endnutzer, beziehungsweise das wird als Angriffsvektor Phishing zusammengefasst. Mhm. Wenn man das recherchiert, dann sieht man ganz oft das Stichwort DNAP oder DNAP, Device, Network, Application und Phishing. Das heißt, Angreifer kombinieren ganz oft in ihren Killchains, in ihren Angriffen verschiedene Angriffsvektoren. Und das heißt, das Gerät selber ist ganz oft gar nicht mal das primäre Angriffsziel, weil die Sicherheit, also die sogenannte Perimeter Defense, das Sicherheitskonzept, was um das Gerät sozusagen herumliegt, mittlerweile extrem gut ist. Das heißt, als Angreifer ist das dickste Brett zu bohren leider das Gerät selber.
Ja.
Und das einfachste oder das schwächste Glied der Kette ist der Anwender. Das heißt, beim Phishing, beim Phishing fängt es meistens an. Mittlerweile sehen wir, dass über 80% des Phishing-Contents im Internet auf entweder speziell für Mobile konzipiert wurde oder auch für Mobile optimiert wurde. Das heißt für Mobile und Desktop-Browser.
Genau. Wenn ich unterbrechen darf, das klassische Phishing ist ja letztendlich, was wir tagtäglich ja auch sehen, auch in der Familie und ihr draußen werdet es sicherlich auch schon mal gesehen haben, diese ganzen angeblichen SMS von irgendwelchen Paketdienstleistern, vom deutschen Zoll angeblich. oder aber, was ich letztens auch gesehen habe bei meiner Frau, dass ihr, und das ist ja schon fast so gut gemacht, dass auch ich erstmal zweimal überlegen musste, ist das jetzt was oder nicht? Und zwar wurde ein Amazon Business Account E-Mail an meine Frau gesendet und sie hat einen Amazon Business Account.
Ja.
Und dann, ja, offene Forderungen etc., bitte begleichen.
Mhm.
Und da war sie schon mal stutzig, ja, kann gar nicht sein, da ist nichts offen. Ja. Und dann hat sie mich gefragt, guck du mal über die E-Mail. Und selbst der Absender war fast identisch.
Ja.
Ja. Also es war nur ein Zeichen, was dann anders war. Und das war richtig gut gemacht.
Ja. Genau. Ja, Phishing ist mittlerweile einfach extrem gut.
Weil es auch günstig ist.
Genau.
Für den Angreifer.
Absolut. Ja. Als Angreifer kann ich irgendeine Generative AI benutzen und sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel muttersprachlich Deutsch bin und ich möchte jemanden in, was weiß ich, im Libanon fischen, ja, und ich spreche kein Arabisch, dann kann ich zu ChatGPT gehen und sagen, hier, schreib mir doch mal bitte folgende Nachricht in der und der Sprache, da sind keine Rechtschreibfehler mehr drin, ne, das ist, klingt schlüssig und so weiter. Also mittlerweile ist die Technologie ja so weit, dass Angreifer diese Tools auch relativ komfortabel nutzen können.
Ja. Da gab es ja damals den Begriff Script-Kiddies.
Ja, genau.
Zu unserer Zeit, wo wir das alles gelernt haben.
Ja.
So kann man es eigentlich auch wiedersehen. Ja? Also es gibt ja fertige Tools, die man einfach nutzen kann. Man muss nicht der Crack sein, um eben jemanden
ganz
zu greifen.
Ganz genau. Und das macht die Sache so schwierig, ne? Weil du fragtest, warum brauchen Kunden oder brauchen Anwender grundsätzlich eine Lösung wie unsere, wenn man denn die Möglichkeit hat, einfach Samsung-Geräte zu kaufen. Samsung gibt wahnsinnig viel Geld aus für Sicherheit und ist durch und durch zertifiziert, ne? Also von Sicherheitsorganisationen rund um die Welt. Das Problem ist, dass Samsung als Gerätehersteller natürlich nicht beeinflussen kann, auf welche Links ein Anwender klickt oder welche QR-Codes du abscannst. Ne? Das kennen wir vielleicht noch aus der Corona-Zeit.
Ja.
Da musste man einen QR-Code abscannen, um die Speisekarte zu sehen. Ne? Es ist so einfach für Angreifer, diesen QR-Code vom Tisch abzukratzen, seinen eigenen QR-Code draufzukleben und dann wird der unbedachte Anwender auf eine Phishing-Seite weitergeleitet und dann steht da vielleicht, hier bezahl doch auch direkt deine Rechnung per PayPal an diese und folgende Adresse und dann sagt der Kellner, ja, hier ist die Rechnung. Ne?
Absolut.
Genau.
Also das geht schon ziemlich schnell. Ja. Und ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin ja seit über 15 Jahren in der Mobilbranche tätig.
Mhm.
Wir haben eine sehr lange Gemeinsamkeit in der Branche. Und ich habe schon viele Hacks gesehen, auch damals schon für PCs, für Server und alles drum und dran. Und wir waren jetzt letztes Jahr auf der ITSA im November, glaube ich, war das?
Genau, Oktober. Oktober,
November. Ja. Auf der ITSA in Nürnberg, wo wir dieses Jahr auch wieder sein werden.
Genau.
Und da hast du mir dann tatsächlich gezeigt, wie du ein Smartphone, ich sage jetzt nicht welches Smartphone, es war auf jeden Fall kein Samsung-Smartphone, gehackt hast, als zu Demonstrationszwecken. Und selbst mich, wie gesagt, ich bin seit 15 Jahren in dieser Branche tätig, ich habe schon vieles gesehen, auch wie man Telefone hackt, aber wo du mir dann dieses andere Telefon gezeigt hast, wo du draufgegangen bist und WhatsApp-Nachrichten lesen konntest, wo du WhatsApp-Nachrichten lesen konntest und den Sprachassistenten aktivieren konntest, um auch Sprache entgegenzunehmen, aber auch zu senden.
Genau, ja.
E-Mails sehen konntest, E-Mails schreiben konntest und das alles, ohne dass man irgendwas auf dem Telefon gesehen hat, das war super spooky. Das war echt heftig und als ob es gestern gewesen wäre, ich werde das nicht vergessen. Es war für mich so eine, wie gesagt, schon viel gesehen, aber trotzdem, das war so ein Moment für mich, wo ich gedacht habe, so wow, das ist heftig. Ja. Und das war ja auch ähnlich vom Angriffspunkt her, dass du ja quasi ein WLAN vorgetäuscht hast und hast dann letztendlich einfach nur eine Sicherheitslücke ausgenutzt,
um
einzusteigen.
Ja, absolut, absolut. Und das schwächste Glied der Kette war in dem Fall auch wieder der Anwender. Ne? Das Demo-Szenario sah so aus, dass ein unbedachter Anwender sich im Deutsche Bahn WLAN oder im öffentlichen WLAN einloggt und dann auf eine Phishing-Webseite weitergeleitet wird. Und auf der Phishing-Webseite stand dann drauf, hier, wir haben Covid, ganz gefährlich, lad dir doch bitte unsere Track-and-Trace-App runter, damit wir dich informieren können, wenn wir einen Ausbruch im Nachhinein festgestellt haben. Alles klar. Dann lädt sich der unbedachte Anwender diese App runter. Die App ist in Wirklichkeit eine Malware und die Malware gibt dem Angreifer jetzt Root-Zugriff auf mein Gerät.
Ja? Wenn ich dich kurz stoppen darf, und das war genau das Thema, wo ich gesagt habe, ja, weil bei dieser anderen Plattform ist es ja nicht möglich, dass man dann Apps tatsächlich installiert, aus nicht dem eigentlichen App Store.
Ja.
Und trotzdem hat man mit dieser Schwachstelle eine App unterjubeln können,
Um
dann Zugriff zu gelangen. Und das war heftig.
Genau, ja. Also natürlich kommt das ein bisschen auf die Technologie an, die verwendet wird. Das ist auch ein Hack, den ich nicht selber geschrieben habe, sondern das hat unsere R&D-Abteilung entwickelt für solche Demo-Zwecke, ne, um einfach Kunden auch die Möglichkeit zu geben, unsere Lösung wirklich zu challengen. Ne? Gerade bei Sicherheitslösungen ist es ja immer schwierig. Ich kann dem Kunden was vom Pferd erzählen. Wenn er die Lösung nicht im Einsatz sieht, dann muss er mir einfach nur glauben.
Ne? Absolut.
Für solche Zwecke haben wir diese Demo-Cases vorbereitet, damit ein Kunde wirklich auch sehen kann, was passiert im Ernst. Wie reagiert die Lösung darauf und vor allem, wie kann ich Automatismen um die Erkennung drumherum bauen? Am Ende des Tages hilft es mir, durchaus natürlich Visibilität zu generieren. Was passiert auf meinem Gerät? Wann werde ich angegriffen? Aber um das ganze Konzept wirklich zu Ende zu denken sauber, empfehlen wir immer, in Verbindung zum Beispiel mit einem MDM, automatisierte Prozesse nachzulagern, damit die Verwaltungslösung dann auch automatische Abwehrmaßnahmen einleiten kann. Zum Beispiel die WLAN-Verbindung zu trennen oder die Malware zu deinstallieren oder ähnliches.
Ja, oder die Business-Apps quasi zu schützen.
Genau, richtig.
Genau, dass eben der Zugriff auf die internen Ressourcen nicht nur möglich ist, etc.
Genau. Ja, wir haben das gesehen. Ne? Ich konnte den E-Mail-Client benutzen. Wenn das EMM oder wenn wir jetzt die Bedrohung erkannt haben, könnte das EMM den E-Mail-Nutzer ausloggen zum Beispiel, ne? Oder den Zugang zum geschäftlichen E-Mail-Konto unterbinden.
Ja, richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war auf jeden Fall eine krasse Demonstration, muss ich echt sagen. Wir haben das dann auch aufgenommen, aber aus Gründen dann nicht online gestellt. aber deswegen, also wer sich um das Thema interessiert, kann ich nur empfehlen, kommt auf jeden Fall auf die ITSA. Das ist der perfekte Ort, um sowas auch mal live zu sehen und auch mit den Pros hier mal drüber sich zu unterhalten und sich das mal zeigen zu lassen. Weil das war wirklich, also ich sage es immer wieder, das war so beeindruckend, dass man das wirklich mal gesehen haben muss. Weil wie viele laufen da draußen rum, die sagen, ja, mein Telefon ist doch sicher, es ist doch von XY. Oder es muss ja nicht XY sein, es kann ja auch, wir haben ein Samsung-Thema, es ist ja sicher. Ja? Aber dennoch, auch da ein Thema, habe ich auch schon ein paar Mal in Webinaren und auch in Podcasts erzählt, aber da hatte ich auch ein Thema, wo ich mal total übermüdet nach Hause gekommen bin, nach der Dusche mich ins Bett geschmissen habe und dann noch ein bisschen gesurft habe. Und dann bin ich tatsächlich auf Twitter auf eine Fake, auf einen Fake-Tweet reingefallen, der aussah wie von einem Technologie-Influencer, dem ich folge. Und das war auch nicht, normalerweise sind ja solche Fake- oder solche animierte Nachrichten, um auf den Link zu klicken, sehr, sehr offensive, also sehr, sehr
anstößig.
Irgendein Skandal, ein Riesenskandal.
Ach so, ja.
Jetzt muss ich da draufdrücken, was ist da passiert?
Riesenschlagzeile, ja.
Riesenschlagzeile, genau. Aber bei das war so eine halb schlimme Schlagzeile, wo ich dachte, oh, interessant, ja, ich guck mal rein.
Ja.
Wenn ich da draufklicke und klack, kam dann der Client drauf und gesagt, oh, Achtung, das ist eine Phishing.
Genau, ja.
Möchtest du wirklich dahin? Ja? Und das war wirklich hilfreich. Ja? Also, wie gesagt, selbst mir, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier der Guru bin, aber selbst mir, der in der Materie unterwegs ist und die Gefahren kennt, kann auf sowas hereinfallen.
Absolut, absolut, ja. Viele Unternehmen setzen auf Awareness-Trainings, ne, so die bilden dann oder die zwingen dann die Mitarbeiter durch so ein Training zu laufen und dann werden auch ab und zu mal Test-Phishing-Mails rumgeschickt. Das Problem ist, dass Phishing mittlerweile einfach zu gut geworden ist. Ne? Neulich habe ich gesehen, und ich muss sagen, die Kreativität, da habe ich richtig Respekt vor. Das finde ich richtig cool, ne, wie kreativ diese Leute sind. Aber man sollte sowas natürlich nicht unbedingt für die schlechten Seiten ausnutzen. Da hat jemand eine Phishing-E-Mail formuliert oder designt, ne, mit HTML und man sieht offensichtlich, dass es eine Phishing-E-Mail ist. Und der Mensch hat dann in diese Phishing-E-Mail einen Report as Phishing-Knopf
eingefügt.
Und der Knopf leitet dich dann weiter zu dem eigentlichen Phishing-Content. Ne? Also,
okay.
Ja, mittlerweile sind die so gut geworden.
Ja, richtig, richtig. Aber auch da gibt es einen Punkt, richtig guter Punkt, wie viele E-Mails kriegen wir denn? Newsletter und wo du auch natürlich, laut EU-Recht muss jeder Newsletter-Betreiber sicherstellen, dass unten ein Abbestellen-Button drin ist, dann klickst du dann auch drauf. Auch da, wenn du so einen Newsletter einfach fakest und der einfach nervig ist und dann unten den Abbestellen-Button einfach einen Phishing-Link hinterlegst, das geht so schnell.
Ja, genau. Und das ist letztendlich der Grund, ne, warum Phishing so erfolgreich ist, weil unser Benutzerverhalten Bequemlichkeit getrimmt ist. Ne? Wir sind mittlerweile gewohnt, einfach nur auf Knöpfe zu drücken. Mhm. Alles, was leuchtet und blinkt, ne, das weckt unsere Aufmerksamkeit. Früher musstest du noch mit Kommandozeilen arbeiten und so weiter. Da musstest du genau sagen, wo du hin möchtest. Das war, ne, das waren andere Zeiten. Und mittlerweile, gerade auch so die Early Adopter von Technologie. Ne? Ich weiß noch, als ich vor über 10 Jahren mal einen Intel-Vortrag gehört hatte zum Smartphone. Da hat das ganze Thema Smartphone erst langsam Fahrt aufgenommen und da hatte Intel eine Studie durchgeführt, wie schnell Kinder neue Technologien adoptieren durch Berühren, ne, durch das Touchscreen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für Digitalisierung, aber es birgt auch Gefahren. Ja. Und das ist der Punkt, den viele Leute übersehen. Ne? Was sind die Risiken von neuen Technologien?
Richtig, richtig, absolut. Jetzt habe ich noch eine Frage vorbereitet. Mhm. Wie profitiert die Partnerschaft zwischen Samsung und Zemperium, beide Unternehmen und ihre Kunden?
Genau, also zum einen, Full Disclosure, ne, muss man natürlich sagen, Samsung war lange Zeit Sponsor von Zemperium. Zemperium ist ein sogenanntes Venture Capital Funded Unternehmen. Ne? Also wir haben oder wir finanzieren uns durch sozusagen Investorengelder, die dann auch von unseren Technologien profitieren. Und in der Zeit haben wir eine Integration zwischen der Samsung Knox API und der Zemperium-Erkennungslösung entwickelt. Das heißt, was wir vorhin kurz angerissen hatten, die Erkennungslösung von Zemperium erkennt Gefahren. Das ist schon mal ein großer Mehrwert, aber die Gefahr erkannt zu haben, schützt dich jetzt noch nicht wirklich. Ne? Du brauchst im Zweifelsfall auch jemanden, der idealerweise automatisch eine Abwehrmaßnahme einleitet. Und das ist in der Regel ein sogenanntes MDM, eine Mobile Device Management Lösung. Die gibt es üblicherweise nur im Unternehmenskontext. Ne? Da hast du als Privatkunde wenig Zugriff zu.
Ja.
Die Samsung Knox API wiederum gibt uns native On-Device Remediation Actions. Also auf dem Gerät kannst du Abwehrmaßnahmen auslösen, vollautomatisiert über die Knox API. Und das ist schon ziemlich cool, ne? Weil du wirklich ein Enterprise-fähiges Sicherheitskonzept auf privaten Geräten abbilden kannst. Und dafür brauchst du keine extra Lizenz. Das ist in der Samsung Knox-Plattform enthalten. Alles, was man braucht, ist im Prinzip die Zemperium-App auf dem Gerät und dann erkennt unsere App die Gefahr und die Samsung Knox API wehrt die Gefahr ab. Das bedeutet dann konkret zum Beispiel, dass wenn du eine Malware auf dem Gerät hast, und unsere Lösung erkennt die Malware, dann blockiert die Nox API die Ausführung der Malware. Um ganz konkret zu werden, was das bedeutet ist, dass die Malware, klar, wenn die Malware installiert ist, also wenn du dir meinetwegen eine Facebook-App oder eine Social-Media-App auf dem Gerät installiert hast und jemand hat eine Malware in die App eingeschleust, ne, dann erkennen wir das stoppen den Prozess. Unsere Erkennungslösung geht aber so weit, dass wenn du dir zum Beispiel eine APK von der Webseite runterlädst, ne, oder aus einem Third-Party-App-Store und die APK liegt bei dir im Speicher, dann erkennen wir die Malware in der APK, obwohl die App noch gar nicht installiert wurde. Ne? Und das sind so Technologie. Ich würde sagen, das sind gar nicht mehr Gimmicks, sondern das sind richtig coole Features, ja, die wir zusammen mit Samsung entwickelt haben, ne? Weil wir Zugriff auf einmal auf den File-Store haben, ne? Oder auf den Speicher und dann darüber auch den Speicher monitoren können.
Genau. Super. Und das ist auch ein Thema, was auch viele Kunden vielleicht nicht nachvollziehen können oder nicht verstehen wollen, weil sie dann sagen, ja, jetzt habe ich einmal die Smartphones, das ist schon mal ein Kostenfaktor, dann habe ich eine MDM-Lizenz, das ist ein Kostenfaktor, dann habe ich noch meine Office-Lizenz, die kostet auch nochmal Geld, und dann brauche ich nochmal jetzt eine Imperium-Lizenz, kostet ja auch nochmal Geld.
Genau, ja.
Misst ihr denn diesen Return on Invest für die Kunden und welche Metriken sind da die aussagekräftigsten?
Genau, wir sind eine amerikanische Firma, das heißt, in der Firma gibt es natürlich auch ganz amerikanische irgendwelche ROI-Modelle, ne, die man dem Kunden vorrechnen kann. Am Ende des Tages geht es um Business Continuity. Ne? Kann ich es mir als Unternehmen leisten, wenn meine Geräte ausfallen? Und das ist dann letztendlich eine individuelle Abwägung. Früher haben wir Telefone wirklich nur zum Telefonieren benutzt und mit dem Smartphone kamen dann immer mehr Funktionen dazu. Heutzutage, ich meine, man fragt man sich selbst, ne, was ist das allererste, was ich morgens mache? Womit konsumiere ich als allererstes Informationen? Ne? Früher war das vielleicht noch ein Radio im Frühstücksradio in der Küche oder so. Ja. Aber mittlerweile ist es ja immer häufiger das Smartphone. Ne? Der Alarm weckt mich. Vielleicht gibt mir mein Assistant auf dem Telefon kurzen Abriss über meinen Kalender oder einen Wetterbericht oder ähnliches. Und dann klicke ich direkt in E-Mails, schaue in meine WhatsApps, ne, oder in meine Slack-Nachrichten oder so.
Ja, ja.
Das heißt, privat und geschäftlich, ne, vermischt sich so schnell und auf einmal habe ich unglaublich viele Prozesse, die auf meinem Smartphone passieren, dass ich auch geschäftlich nutze. Und dann ist die Frage für das Unternehmen, kann ich es mir leisten, wenn meine Mitarbeiter auf einmal nicht mehr auf das Smartphone zugreifen können, wenn es mal zum Ernstfall kommen sollte? Und das ist eine individuelle Bewertung. Das kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Wenn es wirklich nur Mitarbeitertelefone sind, wo es einfach nur darum geht, den Mitarbeiter telefonisch erreichbar zu machen. Gut, okay, vielleicht ist das nicht so dramatisch. Wenn das jetzt irgendwie ein Krankenhauskontext ist, ne, und ich muss über das Telefon einen Arzt in Bereitschaft erreichen, dann wiederum ist es sehr kritisch. Ne?
Absolut.
Genau, also das ist so ein bisschen die Abwägung. Da kann ich jetzt keine genaue Zahl draufsetzen, aber am Ende des Tages ist es das Thema Business Continuity.
Genau. Wie gesagt, seit 15 Jahren in der Mobilbranche tätig. Der beste Weg, leider, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wirklich der beste Weg, dass ein Kunde merkt, dass er diese Lösung braucht, ist wirklich lernen durch Schmerzen.
Ja, leider. Ja.
Also wir haben ja auch bei Samsung auch ein anderes Produkt, was eben Updates managen kann. Und da hatten wir auch einen Kunden, hat jetzt nichts mit Cybersecurity oder Cybercrime zu tun, aber allein schon diese Funktion, dass man Updates zurückhalten kann, dass man testen kann und worum ging es da? Es war Android 11 Update und die war inkompatibel mit der WLAN-Infrastruktur bei dem Kunden. Es war jetzt kein kleiner Kunde mit sehr vielen Filialen, sehr vielen Mitarbeitern, sehr vielen Endgeräten, wo man auch telefoniert hat über den SIP-Client.
Genau.
Und das war eben inkompatibel mit Android 11, war ein Bug in der WLAN-Infrastruktur. Und auch da hat der Kunde dann erst gemerkt, oh, ich kann die Updates ja wirklich managen.
Ja,
Das macht vielleicht auch Sinn, erstmal zu testen. Und ja, also auch da sage ich immer wieder, wenn man jetzt einen Breach hat oder einen Cybercrime-Fall, wo man eben feststellt, oh, meine Daten sind weg oder verschlüsselt oder gekidnappt. Ich muss dann Geld bezahlen, um meine Daten wieder zu bekommen. Das ging ja durch die Presse, ich glaube, die letzten Jahre ja extremst rum.
Ganz genau.
Und die Unternehmen glaube ich, wissen es immer mehr zu schätzen, dass es solche Lösungen gibt.
Ganz genau. Das Thema Lernen durch Schmerz beschreibt es, glaube ich, perfekt. Ne? Die EU-Kommission hat dann, ich glaube, im November 2022 sich entschieden, die sogenannte NIS-2-Richtlinie zu veröffentlichen. Und das, der Sinn und Zweck oder der Grund für diese NIS-2-Richtlinie ist ja genau das Thema. Ne? Statistisch gesehen, zu dem Zeitpunkt schon, Ende 2022, sah es so aus, dass in Europa statistisch gesehen jede Woche ein Unternehmen 10 Millionen Euro an Ransomware-Summen bezahlt.
Bezahlt. 10 Millionen Euro.
Ne, jede Woche. Und da hat die EU-Kommission dann gemerkt, das sind so große Schäden für den europäischen Wirtschaftsraum, dass man Sicherheit nicht einfach nur noch als sozusagen Freiwilligkeit den Unternehmen überlässt, sondern um den Wirtschaftsraum zu schützen, wurde NIS 2 jetzt veröffentlicht oder verabschiedet. Das Ganze muss jetzt bis Ende 2024 umgesetzt sein, um entsprechend einen gewissen Sicherheitsstandard in der EU zu etablieren für Unternehmen. Ne? Weil am Ende des Tages macht es keinen Unterschied, ob man ein Bußgeld wegen der Compliance-Verstöße bezahlt oder im Zweifelsfall dann wirklich Opfer einer Ransomware-Attacke wird und dann im Durchschnitt 10 Millionen Euro dafür zahlt. Wahnsinn. Und das ist schon deshalb die Frage fürs Unternehmen, kann ich mir das leisten, auf Security zu verzichten?
Richtig, genau. Ja, wir haben ja dazu auch bald ein Mobile Business Summit. Diesmal mit der, sag ich mal, Edition oder der dem Thema oder dem Motto Cybercrime, also Your Business Secured. Und da bist du auch ganz herzlich natürlich mit eingeladen.
Vielen Dank.
Und da werden wir auch mit ganz tollen und wichtigen Menschen aus der Cybercrime-Szene auch sprechen, die dann auch aus ihren Erfahrungen heraus sprechen. Und das ist schon Wahnsinn, ne, was da alles auch wirklich abgeht oder abgehen kann.
Klar, ja.
Und ich sage immer wieder, du hast es gerade kurz angesprochen, wie wichtig ist so ein Smartphone für uns? Was machen wir denn alles da drauf? Und das ist auch, was ich in den Webinaren und Co. auch immer wieder sage. Jetzt mal unabhängig davon, dass da wirklich sehr wichtige, relevante Business-Daten drauf sind. So weit muss man gar nicht gehen, dass man sagt, ja, meine Business-Daten sind jetzt nicht so wichtig vielleicht. Ja, wenn jemand sagt, ich habe jetzt nur mein Kalender drauf oder nur meine E-Mails. Wobei, das kann jeder selbst bewerten, wie wichtig das ist. Aber wenn man allein schon auch auf das Private geht, wie du schon sagtest.
Ganz klar, ja.
Das Auto öffnen, starten, das Sicherheitssystem zu Hause steuern, die ganzen Bankgeschäfte damit zu steuern und bis hin zu privaten Fotos und Videos.
Ja? Absolut, ja.
Vom neugeborenen Kind und hin und her, das möchte man nicht verlieren.
Ja, ja.
Aber erst wenn ich dieses Beispiel auch bringe, merken Leute, oh ja, ich möchte nicht, dass das Bild von meinem neugeborenen Kind irgendwo landet.
Ganz genau, ja.
Und dann merken Leute einmal, oh, ich habe doch vielleicht wichtige Daten drauf. Und gerade das Thema Kalender, wo auch viele sagen, ja, ich möchte nur meinen Kalender, nur meinen Geschäftskalender drauf haben, dass ich da ein bisschen besser organisieren kann.
Ja, ja.
Für einen Angreifer sind Kalenderdaten Gold wert.
Absolut, absolut. Ja, ich kann dir ein richtig gutes Beispiel dazu geben. Wir haben einen Fall gesehen, wo, also beim Phishing gibt es verschiedene Variationen von. Das nennt sich dann irgendwie Spear-Phishing, wenn du ein gezieltes, wenn du wirklich eine gezielte Gruppe adressieren möchtest. Oder Whaling, wenn du wirklich die dicken Fische, ne, also die Bosse, die Entscheidungsträger anvisierst. Und da haben wir einen Fall gesehen, da ging es um einen Entscheidungsträger bei einem Ölkonzern. Und der hatte ein extrem sicheres Telefon. Ne? Der Phishing war ein bisschen schwierig. Dann hat der Angreifer oder hat die Angreifergruppe ein Gewinnspiel in Schulen veranstaltet und seine Kinder ausgewählt als Gewinner.
Wow.
Und dann haben die Kinder bekommen, haben sich natürlich riesig gefreut. Ne? Und,
Wahnsinn.
Dann haben die sich mit den kompromittierten Geräten im WLAN zu Hause eingeloggt.
Wahnsinn.
Und peng, da hast du den Salat. Ne? Und Wahnsinn. Das Ganze war möglich, indem man die Bewegungsmuster über den Kalender rekonstruiert hat. Und dann wusste man, wo die Kinder zur Schule gehen.
Wahnsinn.
Verrückt, oder?
Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sage immer wieder, also natürlich kann man sehr sichere Endgeräte im Einsatz haben. Aber der Faktor Mensch ist immer noch der größte Faktor.
Ganz genau, ja.
Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe noch eine Frage an dich. Was war denn so das wertvollste Feedback, das du von dem Kunden erhalten hast?
Puh, das wertvollste Feedback war, glaube ich, Also wir strukturieren, wenn wir in die Beratung gehen, strukturieren wir das Ganze für den Kunden in der Form, dass der Kunde uns ein bisschen folgen kann. Ne? Mhm. Wir machen das an 5 Prinzipien fest. Wir nennen das Ganze 5 Principles of a Mobile First Security Strategy. Prinzip 1 ist, erstmal zu verstehen, was ich alles sichern muss. Die meisten Unternehmen denken beim Thema Sicherheit immer an Laptops, an Computer, an Zugangssperren zum Bürogebäude und so weiter. Und viele übersehen Mobile. Ne? Und beim Mobile-Kontext geht es darum, wirklich alle mobilen Geräte zu sichern. Android, iOS und Chrome OS. Ne? Und das ist der erste Schritt, Prinzip 1. Prinzip 2 ist, so viel Visibilität wie möglich reinzubringen. Visibilität an der Stelle bedeutet nicht einfach nur, Gefahren zu erkennen, sondern Informationen oder Daten, die wir bei Incidents oder bei Cybervorfällen dann sammeln, auch wirklich verständlich aufzubereiten. Ja, Prinzip Nummer 3 ist, ein Sicherheitskonzept zu haben. Das heißt, sich klar zu machen, was passiert im Ernstfall? Ne? Wie reagiere ich auf was für eine Gefahr? Binde ich den Anwender mit ein? Führe ich eine automatische Aktion aus? Oder wer kümmert sich darum? Prinzip Nummer 4 ist, das Ganze möglichst stark zu automatisieren. Wenn ich überlege, wie viel Cyberangriffe mittlerweile passieren, dann kann das ein einzelnes Cyber-Security-Team oder ein SOC-Team gar nicht mehr manuell stemmen. Du brauchst Automatisierung drum. Und Prinzip Nummer 5 ist, sich klar zu machen, was der Gesetzgeber dazu sagt, also Compliance-Richtlinien. Und das größte, das wertvollste Feedback, was ich von Kunden meistens bekomme, ist die Erkenntnis, ne, Wahnsinn, das passiert auf meinen mobilen Geräten. Das ist für mich persönlich ein großes Highlight, weil ich seit über 10 Jahren in der Enterprise-Mobility-Branche unterwegs bin. Und Mobile liegt mir einfach am Herzen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das war früher mehr sowas wie ein Hobby. Mhm. Und mittlerweile ist es eine Notwendigkeit. Ne? Du kommst einfach vom mobilen Gerät nicht mehr weg.
Richtig.
Die Technologie hat sich in unseren Alltag eingeschlichen. Und wenn du heute, wenn du deinen Kindern das Telefon wegnimmst, dann ist da Krieg. Ne? Ja. Aber da schmunzeln wir ja dann immer gerne drüber. Aber stell dir mal vor, du hast dein Telefon bei einer Dienstreise irgendwo vergessen. Mhm. Das macht mich wahnsinnig. Das ist
noch nie passiert. würde mich wahnsinnig machen. Ja.
Was da alles drauf ist. Und dann wird dir erst klar, ne, wie abhängig du davon bist. Um deine Frage zu beantworten, das wertvollste Feedback, das für mich das schönste Feedback ist, wenn Kunden merken, Wahnsinn, so wichtig ist mein Mobile-Gerät, so exposed, ne, also so anfällig war mein Gerät bisher für Angriffe. Mhm. Und dann das Bewusstsein, okay, ich muss jetzt Folgendes machen. Ne, und das ist ein wertvolles Feedback für mich immer.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du hast jetzt schon ein bisschen, passend zur nächsten Frage, eigentlich schon vorbereitet. Was hat dich denn dazu inspiriert, im Bereich der mobilen Sicherheit zu arbeiten? Gibt es da irgendwas Persönliches oder eine Leidenschaft für dieses Feld?
Ja, also wie gesagt, ich habe über 10 Jahre in Enterprise Mobility gearbeitet und wie du vorhin gesagt hattest, ne, unser Anfang war im Mobile Device Management Markt, der MDM-Markt, und das war eine geile Zeit. Ne? Das hatte angefangen damals, als Android auf einmal so ein bisschen salonfähiger wurde. Mhm. Ne? Die Unternehmen haben sich gedacht, Mensch, an sich ist dieses Android-System gar nicht verkehrt, da können wir richtig Produktivitätsgewinne draus erzielen, aber wie integrieren wir das ins Unternehmen? Und da kamen dann MDMs ins Spiel. Die MDMs haben dann im Prinzip Android, das sozusagen Open Source, consumerlastige Android, enterprise-fähig gemacht. Und dann kam ein paar Jahre später Google um die Ecke und hat das Ganze richtig standardisiert. Ne? Das war sozusagen der perfekte Reifegrad. Und das mit anzusehen hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Absolut. Das war eine tolle Erfahrung. Aber der MDM-Markt hatte dann vor, ich würde behaupten, so 3-4 Jahren so seinen Peak erreicht, ne? So um die Covid-Zeit. Das war einfach von Google getrieben. Ne? Das Android Enterprise ist so gut geworden. Du hast mittlerweile alles, was du an Verwaltungsmöglichkeiten brauchst, aus dem Betriebssystem heraus. Und für den Markt ist das natürlich klasse. Ne? Alles ist sauber standardisiert. Für ein Unternehmen macht es für mich jetzt keinen Sinn mehr, keinen Unterschied mehr, ob ich ein Android 8 oder ein Android 12 Gerät habe. Ja. Lass die Standorte machen, was sie wollen. Hauptsache, die Applikationen sind einigermaßen kompatibel mit der Betriebssystemversion, aber von der Verwaltbarkeit, also wie verhält sich das Gerät im Unternehmenskontext, ist das alles gleich. Ne? Das ist super. Und da war dann für mich auch langsam so die Zeit gekommen, sich nach noch was Neuem umzuschauen, weil der MDM-Markt einfach einen Reifegrad erreicht hatte, der super für den Markt ist oder für alle Verbraucher, aber für die Industrie, für die M&M-Industrie natürlich nicht so schön. Ne?
Ja.
Man merkt das anhand von Konsolidierungen und so weiter.
Ja.
Und,
das sind wilde Zeiten momentan.
Genau, richtig, ja. Und ja. Da war dann die Überlegung, okay, gut, wo geht die Reise hin? Und was mir dann aufgefallen ist, so ab 2017 rum oder so, dass Unternehmen immer häufiger nach Sicherheit gefragt haben, aber das ganze Thema im MDM-Kontext immer untergegangen ist mit, was weiß ich, Proxy-Geschichten, ne? Oder Zertifikatsmanagement oder App-Wrapping oder irgendwelche Tunnelgeschichten. Ne? Das ist im Prinzip, das nennen wir bei Zempirium Perimeter Defense, also du baust einen großen Zaun um dein Haus, ne? Oder um deine Daten und dann hoffst du aufs Beste. Ne?
Genau.
Genau, aber richtig Security im Mobile-Kontext, übersieht, oder Security, wie gesagt, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, Security im Mobile-Kontext bedeutet, dass du das Gerät sicherst, das Netzwerk, die Applikation und den Endnutzer, also den Endnutzer vor Phishing schützt. Und das hat das MDM bisher einfach nicht gestemmt. Das liegt auch außerhalb des Kompetenzbereichs von MDM.
Absolut, weil MDM ist ja nur zum Managen da.
Genau, richtig. Das gehört gar nicht zum Aufgabenbereich. Genau. Ne? Und deshalb habe ich mich da ein bisschen umgeschaut. Ich kannte Zimperium aus meiner Zeit bei Google, weil Zimperium immer herstellerunabhängig, also plattformunabhängig Research veröffentlicht hatte oder Forschungsergebnisse zu Sicherheit oder Threat Exposure, wie man so schön sagt, auf verschiedenen Plattformen, ne? iOS und Android. Und aus der Google-Sicht mussten wir in Vorträgen natürlich immer noch argumentieren, warum Android sicher ist oder warum Android nicht weniger sicher als iOS ist. Und da hat die Firma damals sehr viel investiert in Kommunikation oder in Knowledge-Transfer und da haben wir immer gerne Zimperium Research für benutzt. Deshalb kannte ich Zimperium aus dem Kontext. Aber mir war Zimperium als Unternehmen eigentlich nur als Forschungsunternehmen bekannt. Das hatte mich dann überrascht, dass ich gesehen hatte, Mensch, die haben richtig gute Security-Produkte. Ne? Genau, und dann hatte ich, dann, wie man so schön sagt, eine Faust aufs Auge, hatte ich gesehen, bei LinkedIn hatte mich dann jemand kontaktiert, hier, wir suchen einen Sales Engineer für Zimperium. Und dann dachte ich, Mensch, ne? Gerade eben erst drüber gesprochen, gerade eben erst drüber nachgedacht und peng, kommt das Ganze in den LinkedIn-Postfach reingeflattert. Ja, und dann bin ich dann zu Zimperium gekommen.
Du bist jetzt wie lange schon?
Dezember 22, also ein bisschen über ein Jahr.
Mhm.
Genau. Genau, ist eine sehr kleine Firma, wenn man bedenkt, wie lange sie schon existiert. Aber man konzentriert sich wirklich auf das Wesentliche. Also dieser Claim, we secure mobile. Man konzentriert sich wirklich nur auf mobile. Und da hat man dann aber den Anspruch, das Beste zu machen. Also best of breed, wirklich die besten Mitarbeiter, die beste Kultur, das beste Produkt und auch, ja, zu einem guten Stück das beste Marktverständnis einfach zu haben. Also es geht nicht einfach nur um irgendwie eine Antivirenlösung. Es geht nicht einfach nur irgendwie ein Gerät zu ergänzen, sondern es geht wirklich darum, den mobilen Anwender so gut wie möglich zu schützen. Und dabei verstehen wir natürlich, dass es, wie gesagt, um alle vier Angriffsvektoren geht und gerade im App-Kontext auch um Sicherheit im Entwicklungsprozess von Applikationen. Ne? Weil Applikationen sind so ein essentieller Bestandteil. Und das hat einfach super gepasst. Ne? Das Marktverständnis, die Research-Freude bei Zimperium und natürlich meine persönliche Situation, dass im MDM-Markt einfach ein Peak erreicht war.
Absolut, ne? Ja. Sehr schön. Und wie viele Mitarbeiter hat Zimperium weltweit?
Ich glaube, weißt du weniger als 400.
Weniger als 400,
genau, ja.
Ja. Aber sehr hochwertig auf jeden Fall. Okay. Ja, sehr spannend, absolut. Und wie du schon gesagt hast, du warst ja schon auch bei Google, da haben wir auch sehr viel miteinander auch gestemmt und auch getan. Und ich erinnere mich noch an ganz viele Termine, die wir auch gemeinsam mit Kunden dann auch umgesetzt haben und genau diese Themen dann auch immer aufgekommen sind. Ja, warum und weshalb und ja, Android so und Android hier.
Genau, ja.
Aber das war für mich immer ein riesen Mehrwert, das gemeinsam mit dir durchzuführen, weil du da wirklich diese absolute Expertise für mich hast. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, das macht letztendlich unseren Arbeitsalltag aus. Ne? Das Schöne in Enterprise Mobility ist, dass du jeden Tag was Neues dazulernst.
Das stimmt.
Ne? Das ist das Geld. Das hält einen jung.
Ja. Ne? Genau. Ein mehr oder weniger. Ja. Okay. Was sind dann auch so deine Hobbys und Interessen? Hast du da ähnliche zur Arbeit hin? Oder?
Mein Hobby ist tatsächlich, vielleicht lasse ich da jetzt ein bisschen den Hippie raushängen, aber ich gärtner total gerne. Ich bin gebürtiger Berliner und in Berlin hast du ganz viele Schrebergärten. Mhm. Das ist so eine kleine Parzelle, die du vom Land pachten kannst.
Ja.
Und da kannst du dann jederzeit hin, gerade in der Großstadt, ist es schwer, so einen vernünftigen Garten irgendwie Absolut. In der Wohnumgebung zu bekommen. Wir hatten dann Glück gehabt, wir haben dann so eine Gartenparzelle tatsächlich bekommen, da musst du dich anmelden für und da sind ewig lange Wartelisten üblicherweise. Und ja, wir hatten wahnsinnig viel Glück gehabt und da grill ich gerne, da züchte ich mein Gemüse, ne, so
schön. Schön, schön.
Ja, in letzter Zeit haben wir, seit 2 Jahren ungefähr, kommt ein Fuchs immer gerne vorbei.
Ach.
Ja, weil wir unseren Boden natürlich mit Bioabfall düngen. Mhm. Also das heißt, den buddeln wir dann um und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass der Bioabfall immer ausgebuddelt wird. Dann dachte ich, vielleicht ist das ein Nachbar, der mich ärgern will. Und dann habe ich mal gesehen, wie ein Fuchs da rumgebuddelt hatte. Und
schön.
Genau, seitdem lassen wir mal ein bisschen was da. Ja, das
schön,
ist schön.
Schön, schön. Ja, wir haben tatsächlich auch einen Schrebergarten.
Ah, ja, witzig.
Und ich sage immer wieder zu meiner Frau, wenn wir dann abends nach Hause fahren, sage ich zu ihr, du, das war jetzt für mich wie eine Woche Urlaub.
Genau, ja.
Also
ja.
Einen Tag im Garten, die Kids sind happy, haben da ihre Freizeit, können rumtoben und da hast du diese Naturverbundenheit.
Ja.
Das ist wirklich, also sehr guter Kontrast zum Alltag.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ein bisschen runterkommen, ein bisschen auch Digital Detox, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Und was motiviert dich denn so täglich quasi für deine Arbeit? Also hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist genau das, was mein Ziel ist?
Ja, also für mich persönlich war das so ein richtiger, wie sagt man dazu, so ein Imposter-Syndrome-Moment, als ich zu Zimperium gekommen bin, weil ich ja früher im Enterprise-Mobility-Kontext, das war alles sehr pragmatisch. Ne? Und Security ist halt, das ist überwältigend, was da an Informationen auf dich zukommen, ne? Wenn du dann lernst, wie Angreifer vorgehen, ne? was technisch heutzutage schon möglich ist. Und du merkst dann, du meine Güte, ne, das war möglich. Ne? Mhm. Dann merkst du, wie weit du hinterher bist, beziehungsweise wie weit die Angreifer vor der Kurve sind.
Ja.
Und das motiviert mich jeden Tag. Ne? Mhm. Jeden Tag lerne ich was Neues. Jeden Tag wirst du vor neue Herausforderungen gestellt. Das ist auf jeden Fall motivierend. Und einfach, ich glaube, das ganze Mobile-Thema, ne, das wird sich noch weiter verändern. Mhm. Ne? Und sozusagen von Anfang an mit dabei gewesen zu sein und das Ganze mitzuerleben, das macht einfach richtig Spaß. Ne?
Absolut.
Ich kann mir vorstellen, wir werden Zeitzeugen sein in 40 Jahren oder so. Wie war das damals? Neue Technologie adaptiert. Oh,
ja.
Ne?
Ja,
das macht Spaß.
Sehr schön, sehr schön. Aber ich denke auch, wie du schon sagst, es kommt wieder was Neues dazu.
Mhm.
Und für mich ist jetzt so, nicht Blase, aber nach dem Mobility-Hype ist jetzt so der KI-Hype ausgebrochen.
Genau, ja.
Ja, das heißt, da, wo wir gestartet sind in unserer Karriere im Mobility-Umfeld, ist es jetzt mit KI eben der Fall.
Mhm.
Und ich glaube, auch da werden wir extremst viele Dinge noch kennenlernen über die nächsten Jahre.
Absolut, absolut. Ja, wenn du dir überlegst, was KI heutzutage ist, am Ende des Tages ist es eine riesengroße Serverfarm, ne, wo du per Webbrowser Zugang zu bekommst. Der nächste logische Schritt ist ja, die KI so effizient zu machen, dass, ich glaube, das hatte Jens Hong mal erzählt in einem Interview, die KI im Prinzip so effizient zu machen, dass sie auf einen Chip passt, um bei dir auf dem Telefon Platz zu finden.
Genau.
Ja? Ja. Und dann hast du auf einmal wirklich deinen richtigen Companion, deinen richtigen digitalen Assistenten. Und dann kommen wir der Zukunft einen Schritt näher.
Absolut, absolut. Das ist ja auch, was wir schon zum Teil umgesetzt haben. Also wir haben ja schon mit der Galaxy AI auf unserem Gerät schon einige Funktionen, die rein auf dem Gerät stattfinden. Aber klar, das ist keine komplette Serverfarm dahinter. Das ist einfach Informationen, die man aus der Cloud dann holen muss.
Mhm.
Und aber da haben wir auch eine saubere Auflistung, was wo verarbeitet wird, weil das auch im Unternehmenseinsatz gerade wichtig ist.
Absolut, ja.
Ist der Live-Übersetzer, den ich jetzt nutze, wirklich nur auf dem Endgerät oder braucht er die Cloud dazu? Und dann können wir sagen, ja, das ist tatsächlich nur auf dem Endgerät.
Mhm.
Ja, und das ist eben im alltäglichen Nutzen einfach ein riesen Mehrwert, wenn ich dann mit einem, ich hatte vorhin auch ein Webinar gehalten, wo ich dann auch als Beispiel genannt habe, der Schaffner wird angesprochen von einem koreanischen Mitmenschen, der eben kein Deutsch kann.
Ja.
Und dann kann er sich das live auf dem Gerät übersetzen.
Genau, lassen. Genau.
Das, ja, ist schon,
das ist schon super. Und stell dir vor, du bist dann irgendwie im Flugzeug oder in der Bahn oder unter in der U-Bahn.
Ohne Konnektivität.
Genau, ohne Konnektivität.
Ja.
Deshalb, glaube ich, ist der nächste logische Schritt, dass man KI auf dem mobilen Endgerät bereitstellt. Deshalb glaube ich, ja, Mobility wird sich noch um einiges verändern.
Absolut, absolut. Sehr schön. Gibt es denn eine Technologie, was du kürzlich, außer jetzt KI, was du so für dich entdeckt hast, wo du sagst, wow, das ist richtig cool, das macht mir Spaß?
Puh.
Oder vielleicht doch KI?
es passiert halt alles sehr viel im Unternehmenskontext. Mhm. Ne? Es sind so die kleinen Schritte, die dann aber einen riesengroßen persönlichen Mehrwert bieten. Mhm. Wir haben jetzt neulich ein cooles Feature eingeführt bei uns in der Zimperium App, ne? mit der du PDFs scannen kannst. PDF, das wissen viele nicht oder das machen sich viele nicht aktiv bewusst. Ne? PDF ist tatsächlich ein Containerformat und du kannst alles in so eine PDF reinlegen. Mhm. Eins der kontrovers diskutiertesten Exploits im iOS-Kontext ist, dass du Kalendereinladungen verschicken kannst, die werden dann über die iCloud synchronisiert und du kannst in die Kalendereinladung eine PDF anhängen. Und weil der Kalendereintrag über iCloud synchronisiert wird, wird auch die PDF auf dein Gerät synchronisiert. Mhm. Wenn du da jetzt in die PDF irgendwie wirklich schädlichen Content gelegt hast, das kann sehr, sehr gefährlich werden. Und unsere Lösung scannt den Inhalt von PDF-Dokumenten. Super, gerade auch so im Kontext von Phishing. Ne? Wenn du eine Phishing-Mail bekommst, mittlerweile haben ja viele Unternehmen ein Phishing-Gateway, ne, auf dem E-Mail-Server. Das heißt, auf dem E-Mail-Server wird die E-Mail bereits analysiert und wenn dann in der E-Mail ein Phishing-Link drin ist, dann wird die auch rausgefiltert, ne, oder blockiert. Wenn du aber den Phishing-Link in eine PDF legst, dann sieht das Gateway den Richtig, Link nicht.
Ja.
Ne? Und deswegen, das ist so ein kleines Tool, ne, das einfach so intelligent designt ist. Ne? Also wenn du wirklich eine Technologie aufnimmst und dann eine praktische Anwendung für findest. Also, sowas finde ich immer sehr spannend. Genau, das haben wir kürzlich gemacht. Was waren noch so Themen? Eine Technologie, die mich richtig begeistert hat. Da muss ich ein bisschen überlegen.
AR, VR vielleicht?
Ja, also, genau, ich bin neulich nach Dallas geflogen und was ich total spannend finde ist, wie stark Unternehmensprozesse mittlerweile digitalisiert sind. Also bei der Lufthansa ist super, die Lufthansa kalkuliert, glaube ich, oder hat Systeme, die ineinander laufen über APIs, die sozusagen deine Benutzererfahrung als Passagier optimieren soll. Mhm. Das heißt, du kriegst im Prinzip aus verschiedenen Metriken zusammengesammelt, wenn dein Flug zum Beispiel verspätet ist, was alles zu dir gehört, ne? Dein Gepäck, das auch automatisch umgebucht wird und so weiter.
Ja, ja.
Dass dein Gepäck auf den gleichen Flug kommt wie du. Ne?
Und so
wäre wichtig, ja. Und sowas passiert mittlerweile in Echtzeit. Mhm. Ne? Super spannend. Genau, was mir aufgefallen ist bei dem Flug nach Dallas ist, Flugzeiten sind unglaublich lang geworden.
Mhm.
Dann hatte ich da mal gesehen, eine Case Study, super spannendes Thema. Palantir hat eine Plattform, die nennt sich Foundry. Und Palantir hat zusammen mit Airbus eine Lösung entwickelt im Prinzip, um das optimale Level an Fuel, also an Betankung sozusagen zu berechnen, damit das Flugzeug leicht genug ist und so effizient wie möglich mit dem Treibstoff umgeht, Kosten zu sparen.
Okay.
Ist vielleicht für den Verbraucher nicht so optimal, weil du dann immer langsamer wirst. Also die Flüge sind einfach langsamer geworden, aber ist umweltschonend, ne, und ist effizienter für die Fluggesellschaften.
Ja.
Ja, das sind so Technologiethemen, die finde ich spannend.
Absolut. Ich fand es auch ziemlich beeindruckend. Das war aber vor vielen, vielen Jahren, ich glaub, bestimmt 5 Jahre war das her. Mhm. Da war ich auch in dem Flieger drin gesessen. Und der hatte eine halbe Stunde Verspätung, also wir standen eine halbe Stunde auf dem Gateway und sind dann mit einer halben Stunde Verspätung losgeflogen, sind aber zur richtigen Zeit angekommen.
Ja.
Das heißt, der Pilot hat richtig Stoff gegeben, dass wir das zeitig noch schaffen.
Ja.
Und das war für mich immer so, okay, wie kann das sein? Weil für mich war, okay, wir fliegen und wir fliegen. Ja, das habe ich nie Gedanken gemacht, wie schnell fliegen wir, kann man langsam fliegen, kann man effizienter fliegen.
Ja.
Und da habe ich dann tatsächlich festgestellt, okay, also man kann auch Zeit einholen mit dem Flieger. Das war auch sehr spannend.
Ja, ja, absolut, absolut.
Genau. Wie findest du deinen Ausgleich? Wie findest du deine Harmonie für das Thema? Also, warum ich dich da so explizit frage, ich beschäftige mich ja immer so mit dem Thema Work-Life-Balance,
wo ist das
Work-Life-Harmony?
Ja, ja.
Und was ich für mich festgestellt habe, ist, dass Work-Life-Balance eigentlich der falsche Ansatz ist, sondern es ja eigentlich besser ist, anstatt eine strikte Trennung zwischen Privat und Geschäftlichen zu bekommen, das lieber in eine Harmonie mit einzubauen.
Absolut, ja, das ist ein super, ich finde, das ist eine super Perspektive. Ne? Also wie arrangiere ich die Arbeit für mich?
Genau.
Ne? Damit meine Arbeit zu mir passt.
Ja.
Ist natürlich auch sehr selbstsüchtig gedacht.
Ja,
ne?
Okay.
Aber ich finde, so ein bisschen gehört das einfach dazu, weil wenn du als Mensch gut funktionierst, dann bist du auch viel wertvoller für deinen Arbeitgeber.
Absolut.
Ne? Deshalb, ich finde die Sichtweise sehr super. Bei mir ist das, ja, wir sind alle vom Homeoffice unterwegs. Ne? Das heißt, die meiste Zeit verbringen wir beim Kunden oder beim Partner.
Ja,
ins Großraumbüro, da fände ich, glaube ich, meine Harmonie nicht mehr so gut. Aber im Moment finde ich das super. Also, im Homeoffice ist es immer sehr schwer zu sagen, wie viel man arbeitet. Da gibt es sicherlich Phasen, wo du vielleicht nur 4 Stunden gearbeitet hast am Tag. Ne? Aber es gibt sicherlich auch Phasen, wo du 12 Stunden arbeitest und es stört dich trotzdem nicht. Ne? Weil du in einer angenehmen Atmosphäre bist, weil du jederzeit mal eine halbe Stunde Pause machen kannst, um mit deiner Familie zum Beispiel zu essen. Das ist wahnsinnig viel wert. Ne? Wenn du zu Hause in einer angenehmen Atmosphäre mittags mal kurz ausschalten kannst, ne? Du hast deine Ruhe. Wenn du im Großraumbüro sitzt und du hast deine Geräuschkulisse um dich rum, ne, du hast Kollegen, die sind alle super nett, aber die wollen alle immer was von dir, du kommst nicht richtig zum Arbeiten oder zum Abschalten zwischendurch. Das macht die ganze Sache für mich ein bisschen schwer, ne, weil ich jetzt schon so lange gewohnt bin, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Genau, und vor dem Standpunkt muss ich sagen, Harmonie finde ich im Moment perfekt ausgeglichen. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich immer Glück hatte mit meinen Arbeitgebern. Ne? Dass der Arbeitgeber da so einen gewissen Vertrauensvorschuss auch gibt. Ne? Also der Arbeitgeber vertraut ja darauf, dass du deine Arbeit sorgfältig und gewissenhaft leistest. Ne? Und vor allem, dass du auch motiviert bist, ein bisschen mehr zu machen.
Richtig, ne? Ja, genau.
Ich glaube, das ist ein bisschen Geben und Nehmen. Ne? Wenn du selber als Mitarbeiter dich wohlfühlst, dann kommt das von alleine. Ne? Dann wird deine Arbeit zum Hobby und dann lässt sich das auch viel besser mit deinem Privatleben vereinbaren.
Nicht nur Hobby, ich würde auch sagen Bestimmung, würde ich sagen.
Absolut, ja, klar. Genau. Ja.
Für mich war es schon immer faszinierend, den Leuten zu erklären oder zu zeigen, wie sie denn mit den technischen Möglichkeiten, die es gibt, einfach besser arbeiten können.
Mhm, ja? Genau.
Ja. Ohne dabei die Sicherheit zu vergessen.
Richtig, ja.
Das war schon immer mein Tenor. Und wie du schon sagtest, das ist jetzt wirklich was Schönes. Und die Harmonie ist ja dann auch, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt leider Gottes einen Arzttermin um 10 Uhr bekommen. Dann gehe ich halt zu diesem Arzttermin um 10 Uhr, aber dann hänge ich diese 2 Stunden, die ich dann beim Arzt gebraucht habe, dann eben abends nochmal nach oder
genau,
früh morgens fange ich früher an. Da haben wir schon eine bessere Ausgangslage für eine Harmonie, als jetzt jemand, der tatsächlich jetzt Pakete ausliefern muss.
Klar, ja.
Oder produzieren muss.
Ja, das ist genau.
Einfach eine andere Sache. Aber schön zu sehen oder zu wissen, dass da auch andere Work-Life-Harmonie-Menschen unterwegs sind.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, das Harmonie-Thema zu betonen. Ne? Weil ich glaube, auch jemand, der Pakete ausliefert, wenn der leidenschaftlich gerne fährt, wie Doug Heffernan bei King of Queens, der lebt sein bestes Leben.
Absolut,
ne?
Das war jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint. Es wäre halt, oder sagen wir mal, der Bäcker, der morgens halt nicht aufmacht, sondern sagt, okay, ich mache jetzt morgen eine Stunde später auf oder eine Stunde früher.
Genau.
Das wäre halt schwierig. Ja.
Genau, absolut, absolut, ja.
Genau. Aber wie du auch schon sagtest, dass diese Bestimmung einfach zu haben, das zu tun, was man selber mag, ich glaube, das ist das Wichtigste.
Absolut, ja, absolut. Also das empfehle ich auch jedem jüngeren Bekannten, mit dem ich spreche, wenn es dann heißt, ja, was wäre deine Empfehlung? Ne? Soll ich irgendwie Coding lernen oder soll ich das und das lernen? Ne? Die Empfehlung ist immer, finde heraus, was dir Spaß macht. Ne? Richtig, und wenn du das gefunden hast, und das ist gar keine so einfache Aufgabe. Ne? Da musst du richtig viel Geduld mitbringen, auch verschiedene Sachen zu probieren,
genau,
und mit Misserfolgen umzugehen. Ne? Das ist einfach abzuhaken, okay, das war anscheinend nichts für mich, auf zum nächsten Abenteuer. Aber wenn man dann wirklich das gefunden hat, was einem richtig Spaß macht, ne, dann stört es dich auch nicht, wenn du dann mal irgendwie 10-12 Stunden Tage hast oder so.
Richtig. Ne? Ja, absolut. Und das ist auch, wo ich absolut Verständnis dafür habe, wenn jemand sagt, wir haben hier im Haus viele, die leben dafür, in Datensätzen zu arbeiten. Mhm. Die sehen den ganzen Tag nur Zahlen und Buchstaben und Formeln. Und ich stehe daneben dran und denke mir, okay, das könnte ich vielleicht mal eine halbe Stunde machen oder eine Stunde, aber nicht den ganzen Tag und jeden Tag.
Ja, genau. An den Tagen bin ich dann krank.
Ja. Genau. Aber die lieben das. Ja,
das ist genau.
Wirklich klasse. Und es soll jeder machen, was er am besten kann und was er am liebsten mag. Ja,
ja.
Perfekt. Thema Reisen und Kultur.
Mhm.
Hast du so ein Lieblingsreiseziel? Wo verschlägst du dich am liebsten hin? Oder sagst du, ich möchte alles sehen und bin jedes Mal woanders?
Genau. Also wir sind gerne unterwegs. Ne? Also meine Frau und ich, wir sind gerne in Asien unterwegs. Aber wir haben jetzt letztes Jahr so ein bisschen das Strandleben für mich entdeckt. Ich war früher nie so richtig der Strandmensch. Ich habe mich immer gefragt, was machst du die ganze Zeit am Strand? Ne? Wenn du dann irgendwie eine Woche da rumhockst. Mhm. Das habe ich mir blöd vorgestellt. Dann waren wir letztes Jahr im Strandurlaub und waren dann tauchen und so weiter.
Schön.
Ja, und jetzt bin ich abhängig. Ne? Jetzt muss jeder Urlaub irgendwie so geplant sein, dass wir dann irgendwo tauchen können. Genau. Also wir versuchen so alle paar Jahre mal nach Korea zu reisen. Mhm. Ne? Einfach um die Familie zu sehen. Ich finde das Land auch einfach sehr schön, weil es sehr ausgeglichen ist. Und du hast auf relativ kleinem Raum, hast du zwischen Bergen bis Strand alles. Super, hochtechnologisiert, ne? Das macht sehr viel Spaß. Wir reisen sehr gerne, aber als Leidenschaft habe ich letztes Jahr tatsächlich Tauchen für mich entdeckt.
Schön, sehr schön. Und dann noch so die letzte Frage, wo siehst du dich selbst in den nächsten 5 Jahren? Sowohl beruflich als auch privat.
Schwierig. Ne? 5 Jahre ist eine lange, lange Zeit.
Aber die geht verdammt schnell rum.
Das ist es, ja. Wenn du heute drüber nachdenkst, wo bin ich in 5 Jahren, dann ist das eine Ewigkeit.
Ja.
Aber in 5 Jahren denkst du dir, was habe ich jetzt in 5 Jahren gemacht? Das war noch irgendwie nur ein Jahr. wo sehe ich mich in 5 Jahren? Ich würde gerne bei Zemperium bleiben, zumindest die nächsten 5 Jahre, vor dem Hintergrund, dass wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, die geile Phase im MDM-Markt. Ne? Mhm. Das steht jetzt kurz bevor im MTD-Markt. Mhm. Also wir merken, dass die Anfragen immer spezifischer sind und immer häufiger passieren. Aber ich befürchte, dass MTD dann sehr, sehr schnell wieder zu Commodity wird, wie das MDM, die MDM-Plattform letztendlich. Ne? Einfach deshalb, weil es so wichtig ist, so notwendig, dass es irgendjemand geben wird, der das Ganze standardisiert. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Plattformhersteller das auch wieder machen werden, dass sozusagen eine Google oder eine Apple das Ganze mit ins Betriebssystem legt, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird es ein großer Hersteller sein, ne, der das Ganze konsolidiert. Das kann ich noch nicht abschätzen, aber der Bedarf im Markt ist einfach so groß. Das Thema ist so wichtig, dass eine Standardisierung hier auf jeden Fall wichtig sein wird. Mhm. Im Moment haben wir die Situation, dass Zemperium als Vorreiter sozusagen, ne, den Ton vorgibt und die anderen Hersteller im Prinzip so ein bisschen nachziehen. Mhm. Was für uns natürlich super ist, aber für den Markt nicht so toll ist. Ne? Als Verbraucher, wenn ich mich als Verbraucher mit dem Thema beschäftige, da habe ich gar keine Zeit, mich da reinzuarbeiten.
Sehr gutes Schlagwort, Zeit.
Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, eine Standardisierung wird auch in diesem Bereich sehr wichtig werden. Deshalb glaube ich, dass der MTD-Markt sehr intensiv wird, aber dann auch sehr schnell wieder abebbt und das Ganze zu Commodity wird. Das spannende Thema bei Zemperium ist das ganze App-Development-Thema, ne? Weil Applikationen werden sich verändern. Ne? Das haben wir jetzt die letzten Jahre mitbekommen, als auf einmal Hybrid-Plattformen oder Hybrid-Frameworks in der Lage waren, Applikationen sowohl für iOS als auch für Android zu entwickeln. Und ich glaube, mit dem ganzen Thema AI wird das Ganze nochmal Fahrt aufnehmen. Einmal, was die Hygiene angeht, Code-Hygiene, ne? Also dass auf einmal die AI Code generiert. Ne? Wenn ich jetzt als Developer...
Oder Code überprüft.
Genau, ja, genau. Ja. Ne? Eine AI hat immer einen gewissen Bias. Ne? Wenn die AI gar nicht weiß, dass Angreifer zum Beispiel gewisse Schwachstellen ausnutzen können, dann wird mir die AI auch nie sagen können, dass das eine Schwachstelle für mich ist. Ne? Genau. All solche Themen. Und dann natürlich, was mache ich hinten raus mit der App? Ne? Für was produziere ich das? Wird es wirklich nur immer für zwei verschiedene Plattformen sein oder haben wir später irgendwie Wearables, ne? Für die Applikation produziert werden oder unsere Watches, ne? Für die dedizierte Applikation produziert werden. Also wahnsinnig spannendes Thema, deshalb beruflich, wenn alles gut geht, wenn ich das frei entscheiden könnte, dann würde ich die nächsten 5 Jahre oder würde ich in 5 Jahren immer noch bei Zimperium sein. Mhm. Ist einfach auch eine schöne Firma. Ne? Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen.
Sehr schön.
Ja, und privat, ich will deine Plattform hier nicht missbrauchen, ne? oder komplett in die falsche Richtung lenken, aber privat finde ich, haben wir in Deutschland gerade eine Situation, die sehe ich sehr kritisch. Mhm. Und ich bin gebürtiger Berliner, ich habe mein Leben lang in Berlin gelebt. Wenn du mich vor Corona gefragt hättest, ne, da hätte ich jedem erzählt, habe ich auch jedem erzählt, in Berlin werde ich sterben. Ne? Mhm. Ich werde bis zu meinem Tod in Berlin leben. Aber mittlerweile hat sich das so stark verändert, leider sehr stark durch die Politik getrieben, dass wir uns jetzt als Familie wirklich ernsthafte Gedanken machen, wo wollen wir leben? Ne? Und deshalb in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, wird sich rauskristallisiert haben, wo wir dann unseren nächsten Lebensabschnitt planen wollen. Aber ich fürchte, dass es nicht in Deutschland sein wird.
Mhm. Genau. Mhm. Und das ist ja ein Riesenvorteil ja von unserem Berufswegen her.
Genau, das stimmt.
Dass wir ja eigentlich unabhängig sind, ja. Wo wir sind letztendlich.
Das stimmt, richtig, ja. Das ist das Schöne, ne? Weil das habe ich vorhin nicht erwähnt, ich bin ja eigentlich studierter Jurist, ne? Und ich finde, in der Juristerei, in diesem Rechtsumfeld war das sehr, sehr competitive. Ne? Das war, wie sagt man das auf Deutsch, so sehr wettbewerbslastig. Da hat jeder gegen jeden gearbeitet. Und in der IT, das fand ich so schön, gerade in dem MDM-Kontext, ne? Da haben wir einfach auf eine Lösung hingearbeitet. Genau. Das war völlig egal, ob du jetzt irgendwie beim Wettbewerber arbeitest oder so. Wir haben hier ein Problem, lass uns mal kurz überlegen. Ne? Und das, der Ausdruck dessen war ja letztendlich die Standardisierung bei Google. Das hat ja jeder MDM-Hersteller wirklich auch dankend angenommen. Ne? Obwohl es für die persönliche Situation sicherlich Gewinneinbußen waren oder der Verlust von so USPs, ne? Aber für den Verbraucher, für den allgemeinen Markt, für die allgemeine Marktsituation war das super. Und das finde ich so schön an unserer Branche, dass es bei uns immer um Lösungen geht. Ne? Es geht darum, ein Problem zu lösen, für den Anwender. Der Anwender ist immer die höchste Priorität. Und alles andere ist dann nebensächlich.
Absolut.
Und deshalb würde ich gerne hier bleiben und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Sehr schön, sehr schön. Aber nochmal zurückzukommen auf die 5 Jahre.
Ja.
Es ist schon eine sehr, es klingt nach einer einfachen Frage, aber es ist schon eine sehr schwierige Frage.
Klar, ja.
Weil wenn du mal nicht nach vorne denkst, sondern zurückdenkst, wo waren wir denn vor 5 Jahren?
Genau.
Da war Corona noch kein Thema.
Richtig, ja.
Da war AI noch kein Thema.
Mhm.
Ja. Es gab zwar die ein oder anderen Assistenten, die man was sagen konnte, dann habe ich nicht verstanden, dann haben sie geflucht. Ja. Aber was mittlerweile alles ja möglich ist, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und wie du auch schon sagtest, dieser Zusammenhalt in der IT-Branche, und ich möchte ihn auch tatsächlich jetzt mal wirklich mal hochloben, ich finde das wirklich gut, weil auch damals, wo wir uns ja kennengelernt haben. Du warst bei Soti, ich war bei Mobile Iron. Mhm. Für mich war das so, ein Gleichgesinnter. er versteht, worüber ich reden will. Ja?
Ja,
weil
wir
sind ja mit unserer Expertise ja auch im privaten Umfeld eigentlich ja ziemlich alleingelassen. Also,
stimmt, ja. Klar, ja.
Also es ist immer noch die Frage, der Daniel kennt sich mit Computern aus. Ja, kannst du mir einen Drucker anrichten? Nein.
Genau.
Ist immer noch das Thema. Und aber wie du auch schon sagtest, viele spannende Zeiten, die wir gerade durchleben.
Mhm.
Ich sehe auch beispielsweise, dadurch, dass mein Großer jetzt in die 5. Klasse kommt, wie auch die Schulen mit der Digitalisierung zu kämpfen haben, was es da für Hürden gibt und ich da auch ehrenamtlich aktiv bin und auch unterstütze, wo ich sage, ja, es ist fatal, dass man die Lehrer tatsächlich mit der ganzen Ausstattung einfach alleine lässt.
Also genau, ja.
Es gibt zwar Fonds und man beschmeißt die Schulen vielleicht mit Hardware oder mit Sachen, aber das Ding muss ja auch jemand in Betrieb nehmen. Das muss genau, jemand sich damit auskennen. Und da finde ich, ist es auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch aktiv zu werden, auch zu überlegen, ist das alles so richtig? Es ist nicht zu Ende gedacht in meinen Augen.
Ja, ja.
Und da kann ich auch jeden nur dazu animieren, wer in der IT tätig ist und sich damit auskennt und ein bisschen helfen kann, jede Schule wird das tatsächlich mit Kusshand annehmen, glaube ich.
Ja.
Okay, ja, jetzt haben wir natürlich sehr viel gesprochen, lieber Jan. Wie anfangs erwähnt, ist es für mich eine Riesenfreude, dass du gekommen bist.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Und freue mich auf die nächsten Termine, die wir gemeinsam machen werden.
Ja, absolut.
Und in diesem Sinne, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, alle Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ihr den Young finden möchtet online. Auf jeden Fall auf LinkedIn, das weiß ich.
Da bist genau, du richtig, ja.
Ja. Gibt es noch andere Plattformen, die du...
Nee, ich bin kein großer Social-Media-Mensch. LinkedIn, genau, ist eine Plattform, die ich hauptsächlich benutze. Ja. Und privat benutze ich eigentlich kein Social-Media.
Okay, okay. Aber wie gesagt, LinkedIn ist für mich auch die absolute Nummer 1, egal ob privat oder geschäftlich. Mhm. Also das ist für mich auch die Nummer 1 Plattform. Und wenn ihr Fragen habt zu dem heutigen Thema oder euer Feedback loswerden möchtet, tut das gerne. Entweder in eurem Podcast-Player eurer Wahl oder eben auf YouTube oder wo auch immer ihr uns jetzt gesehen oder gehört habt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für eure Zeit. Ich bedanke mich bei dir, lieber Young.
Und ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.